Tollcast. Dein Tolkien-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Tolkshow-Sondersendung Nummer 6. In der Tolkshow vom 20. Oktober 2021 wurde die Frage besprochen: 20 Jahre nach Kriege, was taugen die deutschen Übersetzungen? Es diskutierten Christian Weichmann, Sophie Lemburg, Tobias M. Eckrich und Uli Hacke. Moderiert wurde die Runde von Maria Zielenbach. Alle Themen und Termine der Diskussionsrunden findet ihr auf tolkshow.de oder in den Shownotes. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Tolkshow Nummer 6.
Herzlich willkommen bei der nun schon 6. Tolkshow. Ja, tatsächlich, es gibt uns schon ein halbes Jahr und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Beim heutigen Thema können wirklich alle mitreden, denn kein Thema spaltet die deutschsprachige Tolkien-Szene so sehr wie die Übersetzungen. Kriege, Karo ist die Frage aller Fragen und wird auf jedem Tolkien-Event irgendwann einmal diskutiert. Was taugen die Übersetzungen eigentlich? Bräuchten wir mittlerweile mal neue Übersetzungen? Darüber wollen wir heute diskutieren. Für alle Neulinge erkläre ich nochmal das Fragen- und Kommentarformat dieser Sendung. Wenn eine Frage gestellt wird, dann fühlen sich bitte alle angesprochen, auch die Leute im Chat. Hallo. Ich werde dann die Kommentare und Fragen aus dem Chat einbauen, so es sich anbietet. Diese Show ist so konzipiert, dass sie quasi von den Podiumsteilnehmenden selber geleitet wird. Das heißt, ich gehe nicht rum und stelle jedem eine Frage und dann wird darauf geantwortet und dann die nächste Person in der Reihe, sondern möglichst soll sich ein Gespräch entwickeln, wo dann Fragen gestellt werden untereinander. Und wenn dann eben eine Frage gestellt wird, sagt bitte auch eure Meinung im Chat. Ich habe noch eine Bitte an euch, und zwar bin ich gerade dabei, die Themen fürs nächste Jahr zu sammeln. Also falls ihr ein Thema habt, das ihr gerne mal diskutiert sehen wollt, dann schreibt es bitte in den Chat oder reicht es über talkshow.de ein. Talkshow wie Talkshow nur mit O. Das bedeutet nicht, dass ihr auf dem Podium sitzen müsst, wenn ihr ein Thema einreicht. Aber ihr könnt natürlich gerne, das könnt ihr dann dazu schreiben. So viel zur Einleitung. Dann stelle ich jetzt die Diskutanten vor. Wir haben dieses Mal ausschließlich bekannte Gesichter und Stimmen dabei. Ich gehe mal in der alphabetischen Reihenfolge der Vornamen vor, wie ich es immer tue. Da haben wir zuerst Dr. Christian Weichmann. Er ist ein sehr frühes DTG-Mitglied. Und er gehört den Stammtischen Bonn und Köln an, die er beide auch mitgegründet hat. Aktuell ist er in der Flammifer-Redaktion unterwegs, hält Vorträge auf verschiedenen Veranstaltungen und schreibt Folgen für unser Podcast Tolkien in 5 Minuten. Er hat sich vor 20 Jahren mal sehr intensiv mit den Übersetzungen beschäftigt, wovon er uns bestimmt gleich selbst erzählen wird. Hallo Christian. Dann haben wir Sophie Lemburg. Sie ist Studentin für Mittelalter- und Renaissance-Studien mit dem Schwerpunkt englische Sprache und Literatur des Mittelalters an der Universität Göttingen. Sie hat bereits Artikel in unserem wissenschaftlichen Jahrbuch Hiddershow veröffentlicht und dementsprechend auch Vorträge beim Tolkien-Seminar gehalten. Hallo Sophie. Dann haben wir Tobias M. Eckrich. Er ist der Vorsitzende der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Außerdem kennt er sich sehr gut mit allen rechtlichen Fragen rund um Tolkiens Werke aus, auch bei Übersetzungen. Hallo Tobias. Und dann haben wir noch Uli Hacke. Er ist Sprecher und Gründungsmitglied des DTG-Stammtischs Hannover und seit 2003 Mitglied der DTG. Und er ist Autor des Buches Pauschalreise nach Mittelerde. Hallo Uli. Und moderiert wird die Runde von mir, Maria Zielenbach. Und ich möchte, bevor wir richtig in die Diskussion einsteigen, eine etwas längere kleine Einführung in die Geschichte der Übersetzungsdebatte geben. Und zwar ist es so, dass 1967 die Übersetzerin Margaret Caro Kontakt zu Tolkien bezüglich einer möglichen deutschen Übersetzung des Herrn der Ringe aufnahm. Und man kam dann überein, diskutierte ausführlich Übersetzungsfragen, denn Tolkien sprach ja fließend Deutsch. Und Caro besuchte ihn am 13. Dezember 1967 vermutlich auch persönlich. 1969 erschien der erste Teil, Die Gefährten, auf Deutsch dann. Und die beiden weiteren Teile folgten im nächsten Jahr. Und Tolkien schrieb 1968 in einem Brief an Caro: Ich hätte mir die Mühe mit ihrer Probeübersetzung sicher nicht gemacht, wenn ich nicht spüren würde, dass sie die notwendige Sympathie und das erforderliche Verständnis haben und nur ein bisschen Hilfe und ein wenig Ermutigung brauchen, um bei dieser schwierigen Aufgabe durchzuhalten. Die Gedichte wurden nicht von Caro übersetzt, die sich das nicht zutraute, sondern von Ebba Margarete von Freimann. Da muss man also differenzieren zwischen dem Prosatext und den Gedichten in der Caro-Übersetzung. Die Übersetzung wurde mehrfach überarbeitet, zuletzt 2008, wenn ich da richtig informiert bin. In den 1990ern beauftragte der Verlag Klett-Cotta, bei dem auch schon die Caro-Übersetzung erschienen war, dann Wolfgang Kregel, der zuvor schon das Silmarillion und den Hobbit übersetzt hatte, mit einer neuen Übersetzung des Herrn der Ringe, die 2000 erschien. Sie stieß, mal ganz zusammen gelinde gesagt, auf sehr, sehr viel Kritik. LeserInnen kritisierten den modernen Stil, der ihnen nicht zum Werk zu passen schien, zum Beispiel die Wortwahl wie Chef statt Herr für Frodo oder die berüchtigte Imbissstube. Über die Details wollen wir dann gleich noch genauer sprechen. Kregel selbst schrieb dazu, die neue Fassung maßt sich einen Versuch an, die Geschichte so vorzutragen, wie Tolkien es tun würde, wenn er heute, 1999, schriebe und wenn er sie aus dem Westron direkt ins Deutsche brächte, ohne den Umweg über das Englische. 2012 erschien dann eine von Lisa Kuppler überarbeitete Version und das ist die, die man heute kaufen kann. Und das ist eine ziemlich große Überarbeitung. Also da wurde recht viel geändert für eine Übersetzung. Tobias macht einen Finger. Tobias, selbst willst du was sagen?
Ja, selbst die ist mittlerweile nochmal überarbeitet worden. Also okay, selbst die 2011er ist nochmal überarbeitet worden, um sie noch geschmiegsamer und an die Kritik der Fans anzugliedern. Nicht in dem Maße, wie sie damals übersetzt wurde, aber das ist nicht der letzte Stand und auch die Kuru wird regelmäßig überarbeitet.
Sehr gut, danke Tobias für die Anmerkung. Die Kritik an der Kriegübersetzung ist deutlich beim Verlag angekommen und seit einigen Jahren wird zum Beispiel die Karo-Übersetzung für Sonderausgaben benutzt. Und das ist ja irgendwie erstaunlich, da die Kriegübersetzung ja deutlich jünger ist. Und auch die DTG ist wohl nicht ganz unschuldig an der Übersetzungsdebatte. Diese Übersetzungen wurden damals, als die Kriegübersetzung herauskam, ordentlich auseinandergenommen und es wurden auch Änderungsvorschläge gemacht, die teilweise vom Verlag stillschweigend übernommen wurden. Im Flammig Fair, und da empfehle ich euch vor allem Nummer 24, erschienen mehrere Artikel und vom Forum möchte ich gerne hier anfangen, weil da wurde so unfassbar viel geschrieben. Da werden sich die Leute, die vor, wann wurde das Forum abgeschaltet, 6 Jahren eingetreten sind, werden sich da noch dran erinnern. Michaela Zehetner schrieb 2005 im Flammig Fair Nummer 24 ein bisschen tadelnd, da haben die Ersteren, gemeint sind KritikerInnen, offenbar eine Textversion liebgewonnen und um Mühe damit, etwas anderes gelten zu lassen. Wenig Enthusiasmus für Veränderungen. Ein Beutlinscher oder noch viel mehr ein menschlicher Zug, der aber in diesem Fall in Unfairness dem Neuen gegenüber ausartet. Soweit zum Herrn der Ringe. Und auch beim Hobbit gibt es 2 Übersetzungen, die aber weitaus weniger kontrovers diskutiert werden und vielen ist das auch gar nicht bewusst. Die ältere von den beiden Hobbit-Übersetzungen stammt von 1957 und zwar von Walter Scherf und sie wird als Der kleine Hobbit verkauft. Und 1997 erschien die 2. Übersetzung, diesmal durch Wolfgang Kregel, die als Der Hobbit bekannt ist. Das löst manchmal Verwirrung aus. Und auch über die Hobbit-Übersetzungen können wir gerne reden. Also wenn ihr möchtet, dann schreibt was in den Chat oder die Leute auf dem Podium, sagt etwas dazu. Und vom Silmarillion gibt es aber nur eine offizielle Übersetzung und es gibt noch eine inoffizielle Fan-Übersetzung, die nicht so verbreitet ist, aber Tobias läuft, glaube ich, gerade zum Regal und holt die inoffizielle Silmarillion-Übersetzung und hält sie in die Kamera. Für die Leute im Trollcast, die das nicht sehen können, ist ein schwarzes Buch mit gelber Schrift und ein Bild, auf dem, glaube ich, ein Adler drauf ist. Ein kleines Taschenbuch. Ist genau, das ein Adler?
Nein, es sind einfach nur die Wolken und es ist dunkelblau.
Ah, okay. Gut. Soweit.
Ein 3 Verlag.
Anmerkung ist relativ schwer zu bekommen.
Ja. Ich glaube, im Internet kursieren aber PDFs davon, die. Tobias hat sogar 2, wie üblich.
Das erklärt vieles, warum die Nachfrage so, also das Angebot so schlecht ist.
Tobias hat vermutlich alle aufgekauft und schickt jetzt nach und nach bei eBay aus. Okay. Soweit der historische Teil. Und nun zurück zur Gegenwart. Ich möchte euch alle bitten, auch bei diesem sehr emotionalen Thema fair zu bleiben und vor allem von platten Degradierungen abzusehen und vor allem nicht. Tobias?
Ja.
Ich möchte vor allem euch darum bitten, nicht Leute abzuwerten, die eine andere Übersetzung besser oder schlechter finden als ihr. Darum geht es nämlich nicht, dass man sich gegenseitig fertig macht.
Ich dachte, da steht man als Vorsitzender zu.
Nein, Tobias, jetzt setz dich wieder hin.
Okay. Setzen, nicht legen.
Ich sitze.
Gut. Gut.
So, lass uns mal loslegen.
Oh, ja.
Genau.
So. Ich stelle die erste Frage. Wie gesagt, auch im Chat, fühlt euch bitte angesprochen. Schreibt in den Chat, was ihr dazu denkt. Und ich werde jetzt diese Frage reihum stellen an die Leute, so wie ich sie hier in Zoom sehe. Und zwar ist die Frage, wie steht ihr denn zu den Übersetzungen? Welche bevorzugt ihr? Wie ist es dazu gekommen? Und was auch immer euch dazu einfällt. Und der erste bei mir ist Christian.
Ja, also am liebsten habe ich das Original. Aber bei den Übersetzungen, ich finde eigentlich beide nicht so schlecht, also insbesondere in den überarbeiteten Versionen. Beide haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Es ist schon so, dass ich an Karoo mehr gewöhnt bin. Also ich würde sagen, wenn ich irgendwie einen deutschen Text im Kopf habe, dann eher den Karoo-Text als den Kriege-Text. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich habe auch beide Versionen gelesen und fand jetzt Kriege nicht so schlecht, wie viele Leute behaupten würden.
Und du warst damals auch bei dieser Gruppe dabei, die die Kriege-Übersetzung sich genau angeschaut hat, oder? Möchtest du dazu was sagen?
Ja gut, also es gab halt zuerst beim Ting, Tolkien Ting, eine Diskussion zur Kriege-Übersetzung, bevor die erschienen war. Da gab es von Clett Cotter so einen Werbeflyer mit einem Ausschnitt aus einem Kapitel und da haben wir halt diesen Werbeflyer oder diesen Ausschnitt verglichen mit der Karoo-Übersetzung. Und da kam halt schon so Sachen, wo viele sagten, naja, also so ganz doll ist das jetzt nicht. Und deswegen haben wir dann eine Aktion gemacht, wo wir gesagt haben, jeder, der mitmachen möchte, kann sich melden und dann wird dann ein Kapitel vergleichen. Was vielleicht, also es hat im Endeffekt einen ziemlich langen Vergleichstext draus geworden, der insofern vielleicht etwas unfair war, weil wir halt gesagt haben, wir nehmen alles, was die Leute uns liefern, ohne das zu bearbeiten. Und dann waren halt Leute, die jetzt sich nicht, also ich bin auch kein Übersetzer, ich kenne mich auch nicht direkt mit Übersetzungen so gut aus, aber die dann wirklich gesagt haben, also dieses englische Wort bedeutet das und das, was Karoo geschrieben hat und andere Übersetzungen sind da gar nicht möglich, was natürlich in den meisten Fällen gar nicht stimmt. Also gibt es durchaus andere Übersetzungen. Insofern... Es gab dann halt insgesamt auch ein bisschen Ärger dann natürlich zwischen der DTG und Clett Cotter, weil Clett Cotter dann auch nicht so begeistert war von dem, was die DTG an Kritik rübergebracht hat. Kriege war auch nicht so begeistert davon, wobei der allgemein halt von der Reaktion der Fans nicht so begeistert war. Der meinte dann auch irgendwann mal, dass das alles Leute wären, die das Englische nie gelesen haben, nur Karoo dreimal gelesen haben und deswegen gar nicht erkennen können, dass es was anderes möglich ist, was natürlich auch nicht so ganz stimmte. Viele von denen, die kritisiert haben, haben das Englische auch gelesen. Insofern ist die Diskussion ging damals auf jeden Fall sehr hoch und es war möglicherweise ungünstig, dass es so gleich so schlecht angelaufen ist. Dadurch ist die Kriege-Übersetzung halt bei vielen Leuten als unlesbar rausgekommen, ohne dass sie es versucht haben, sie zu lesen. Während ich durchaus auch schon von vielen Leuten gehört habe, die gesagt haben, Karoo ist unlesbar, die es versucht haben. Und die dann gesagt haben, Kriege könnten sie jetzt lesen. Oder damit haben sie es jetzt endlich geschafft, den Herr der Ringe zu lesen mit der Kriege-Übersetzung.
Das habe ich tatsächlich auch öfter mal in den sozialen Medien gelesen, wo ich nachgefragt hatte. Vielen Dank, Christian. Tobias, du hattest eben heftig genickt, als Christian sagte, dass es Probleme zwischen der DTG und Clett Cotter gab. Möchtest du gleich einsteigen und was darüber sagen?
Mach erstmal mit deiner Reihenfolge weiter.
Okay, dann Ist die nächste bei mir Sophie?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass mir die Kriege-Übersetzung ja besser gefällt, ist jetzt sehr, sehr schwarz-weiß schon ausgedrückt. Ich stimme Christian zu, es geht auch viel ja darum, was man gewöhnt ist. Ich habe den Herrn der Ringe zum ersten Mal in der Kriege-Übersetzung gelesen und auch lange Zeit tatsächlich durch fehlende Bekannte, die mir das hätten sagen können, auch gedacht, das sei die einzige Übersetzung. Also ich bin erst relativ spät darauf gekommen, dass es überhaupt die Karu-Übersetzung gibt und habe mich dann mit der natürlich auch befasst. Es ist sicherlich so, das, was man so zum ersten Mal gelesen hat, das ist für mich, ich merke oft so, dass einen das sehr stark prägt. Und für mich ist Kriege auch nach wie vor die, in der ich mich zu Hause fühle, die ich besser verstehe. Mir kommt Karu manchmal ein bisschen, oder das, was ja auch viele bemängelt haben bei Kriege, dass sie eben sehr archaisch ist und da auch diesen geschichtlichen Stil vielleicht gut aufgreift, der kommt für mich manchmal altmodisch oder veraltet rüber. Und ich finde, dass Kriege in eine Sprache übersetzt hat, die ich besser verstehe, und muss sagen, finde, dass daher Kriege etwas zeitgemäßer ist. Man kann da sicherlich drüber diskutieren, wo jetzt die Aufgabe des Übersetzers liegt, ob er jetzt das Werk möglichst wortgetreu übersetzen soll oder ob er es vielleicht auch kulturell anpassen soll. Also das ist ja auch immer so die Frage, wenn man jetzt spezielle Idioms zum Beispiel, also bestimmte Sprichwörter, die man im Englischen hat, soll man die jetzt Wort für Wort übersetzen oder soll man sie mit einem Äquivalent im Deutschen übersetzen? Da ist mir bei Karu oft aufgefallen, dass sie manchmal sehr wortwörtlich übersetzt, was dann im Deutschen gestelzt klingt oder auch einfach komisch klingt. Da fand ich, ist Kriege manchmal ein bisschen weicher. Auf der anderen Seite habe ich auch sicherlich eine der überarbeiteten Kriege-Übersetzungen gelesen. Und also die Chef-Übersetzung ist mir tatsächlich nicht in die Finger gekommen, weswegen ich vielleicht auch nicht ganz so dabei bin bei den ganz alten Kritiken an Kriege, weil ich die Übersetzung gar nicht kenne.
Vielen Dank. Das Chef wurde dann später geändert zu Master, was einige Leute noch schlimmer finden als Chef. Okay, dann ist als nächstes bei mir Uli.
Ja, ich dachte, ich stelle heute Abend mal die leicht ketzerische These auf, dass die Übersetzung völlig egal ist. Das geht um den Inhalt und den haben alle Übersetzungen fantastisch rübergebracht. Es liest sich auf jeden Fall immer gut. Und das Ganze ist, Sophie hat schon so ein bisschen angedeutet, eine Frage der eigenen Prägung. Es hängt schwer davon ab, welche Übersetzung habe ich denn als erste gelesen? Die prägt mich, dann ist das sozusagen das Evangelium, an das ich mich halte. Und wer mich kennt, weiß ja, dass ich in einem Laden arbeite, wir reden hier von der evangelischen Kirche, wo das Thema Übersetzung ein nicht ganz unwichtiges ist. Wir haben da ja auch so ein Buch, was regelmäßig auch mal neu übersetzt wird und da ist jedes Mal die Diskussion groß. Und die perfekte Übersetzung ist immer diejenige, mit der ich groß geworden bin. Da sind schon Leute, was weiß ich, aus dem Heiligabendgottesdienst rausgegangen, weil die Weihnachtsgeschichte in einer anderen Übersetzung als Luther 84 vorgelesen wurde. Wir sind in der DTG im Fandom teilweise in den Diskussionen durchaus an der gleichen Stelle angelangt. Und deswegen finde ich, jede Übersetzung ist gut. Und wer es ganz, ganz genau haben möchte, und da bin ich wieder ganz bei Christian, der liest das Original. Ich habe es versucht. Ich bin jetzt des Englischen wie andere nicht so sehr gut mächtig, aber ich habe mich durchgequält, weil ich ja nun das Buch gut kannte und das hat dann auch funktioniert. Aber ich finde Übersetzungen, so sie denn sich gut lesen, und das ist lassen, und das ist bei beiden ja der Fall, richtig und gut.
Vielen Dank. Und dann Tobias.
Ja, ich würde sagen, wir sind uns alle einig. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis das nächste Mal, wenn es wieder heißt Talkshow, das Thema sollte, glaube ich, sein.
Ich beende die Sendung.
Halt!
Also ist das dieses, hier beende immer noch ich die Sendung, okay.
Ja,
also wir haben leider wieder ein Podium, wo sich eigentlich alle einig sind und wo es gar nicht so richtig schön Debatten kommen können, weil wir einfach alle in der Hinsicht gleich sind, was ich ein bisschen schade finde, weil auch ich bin jemand, der sagt, jedes Buch hat seine Daseinsberechtigung. Es gibt Länder wie das Russische, wo es, glaube ich, sogar 8 Übersetzungen gibt, Französischen. Die Franzosen haben, glaube ich, auch mehrere Übersetzungen. Und ich glaube, dass es in den Ländern diesen Diskurs gar nicht gibt. Und ich bin groß geworden mit der Chef und dem Fundbüro und ich fand es überhaupt nicht schlimm. Und ich stehe jetzt hier als erster Vorsitzender, der auch noch nicht das Silmarillion gelesen hat, bis auf die ersten beiden Kapitel. aber Das ist einfach sowas von Jacke wie Rose. Und ich glaube, dass die DTG damals eher mehr kaputt gemacht hat, als sie gut machen. Also, dass du aufgrund des falschen, wie sage ich das, aufgrund der falschen, nein, aufgrund der richtigen Intention das Falsche gemacht hat.
Was würdest du sagen, war seine Intention und was hat er denn falsch gemacht?
Naja, die Intention war natürlich, dass das Werk, also die Übersetzung zu nehmen und nochmal in Anführungszeichen Korrektur zu lesen. Dabei aber sowas von übers Ziel hinausgeschossen ist und vor allem der Ton macht die Musik, wie wir ja seit dem Urschall wissen, dass es immens wichtig ist, inwieweit ich damit hantiere. Ich bin gerade etwas irritiert, weil Sophie von uns gegangen ist.
Sie ist wieder da.
Ah, sie ist wieder gut. Dann hat sie sich nur bei mir noch nicht eingestellt. Also das ist so, man möchte etwas gut machen, aber man hinterfragt gar nicht, warum gibt es diese Übersetzung. Ich weiß gar nicht, wer von euch drei das vorhin angekündigt hat oder gesagt hat. Es gab einen expliziten Auftrag an Krege, das Buch einem jüngeren Publikum zugänglich zu machen. Und so wie ich hier jetzt stehe, kann ich euch auch sagen, wenn es diese Kriegeübersetzung, als ich in dem Alter war, nicht gegeben hätte, würde ich jetzt hier nicht stehen und hätte einen freien Abend. Weil die Kuru für mich zu dem Zeitpunkt einfach nicht das war, was ich in dem Alter gelesen habe. Es mag andere Menschen geben, die diesbezüglich schon immer auf interessante altdeutsche Bücher standen. Mein Fall war es nicht. Ich glaube, Sophie hat das ja vorhin auch gesagt. Auch sie ist mit der Kriege, zwar überarbeiteten Kriege, fast von dann in Anführungszeichen groß geworden. Und auch die hat seine Berechtigung. Und das meine ich mit halt, also man kann ein Werk nehmen und ich kann auch jeden Programmiercode nehmen und ihn komplett kaputt reden, wenn ich die Intention des Programmierers dahinter nicht verstehe oder was der Zweck dafür ist, kann man alles zerreißen. Und ich weiß, dass die DTG und ich weiß auch, dass es mich über 2 Jahre gekostet hat, um bei Klett-Cotta die Wogen zu glätten, um jetzt zu einem Stand zu kommen, wo es selbstverständlich ist, dass Klett-Cotta uns gerne unterstützt, dass sie uns gerne irgendwie Gewinnspielpreise gibt, die uns gerne Ansichtsexemplare schickt, die gerne irgendwie einen Messestand für uns mitbezahlt und uns bei sich unterkommen lässt, weil es halt einfach da mal so ein klärendes Gespräch gab und das gab es leider vor meiner Zeit nicht. Und das meine ich mit mehr kaputt gemacht, als eigentlich die Intention war. Ohne jetzt sagen zu wollen, oder irgendjemand der Menschen, die sich damals die Zeit genommen haben, dieses Buch zu oder diese Übersetzung anzugehen, ohne zu sagen, was das für Arschlöcher sind und dass sie keine Ahnung hatten, überhaupt nicht. Aber halt einfach massiv über das Ziel hinausgeschossen.
Das klingt jetzt ein bisschen nach einem Plädoyer. Wenn man schon wissenschaftlich tätig ist, dann bitte auch mit einer gehörigen Portion Politik.
Nein, es hat mit Politik nichts zu tun. Ich meine, es ist doch die Frage, es steht jedem frei, jede Übersetzung zu nehmen und sie auseinanderzunehmen. Und man muss sich einfach nur der Macht, die man hat, bewusst sein.
Was meinte ich damit?
Okay, ich meine, nur für die, die es nicht wissen, die DTG hat dafür gesorgt, dass der zweite Titel des Hobbit-Films geändert wurde. Weil er halt grammatikalisch falsch war. Und das ist ja etwas, wo man sagen kann, okay, das hat ja, also das ist immer wieder der Standpunkt, was ist gut und was ist böse. Und wenn jetzt Uwe Conti hier wäre, würde er jetzt hierüber eine Predigt halten. Aber ja, aus großer Macht erfolgt große Verantwortung.
Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Ich weiß jetzt nicht genau wo.
Ich glaube aber nicht bei Tolkien.
Ja klar, also das ist definitiv damals etwas übers Ziel hinausgeschossen gewesen. Es war wahrscheinlich auch halt nicht unbedingt verstanden, was das Ziel war, was Kriege da hatte. Also gut, der Auftrag, dass es an jüngeres Publikum angepasst werden sollte, das war ja eben auch das, was er dann halt so ausgedrückt hat, den Herr der Ringe eben in dieser Zeit direkt aus dem Westron, nicht aus dem Englischen übersetzt. Das wollte er damit ja andeuten. Er nimmt das fiktive Original und übersetzt das. Und er hat auch noch meines Erachtens als weiteren Punkt versucht, eben das, was bei Tolkien eben an verschiedenen Stilebenen bei den verschiedenen Völkern und so weiter drin ist, in die deutsche Übersetzung mit reinzubringen, was eben bei Karu sehr viel drüber gebügelt wird. Also da wird eben nicht viel Unterschied gemacht. Da hat er dann natürlich das Problem gehabt, dass es diese sozialen Stilunterschiede, die es im Englischen definitiv viel stärker gibt, im Deutschen nicht in diesem Maße gibt. Und dann hat er eben versucht, das dadurch darzustellen, dass er die zeitlich unterschiedliche Stile nimmt. Dass die Elben sprechen, das ist schlimme Post. Irgendwas, was selbst zu Karus Zeiten schon längst veraltet war. Und die Hobbits, die benutzen den modernsten Ausdrücke, die er finden konnte. Also abgesehen vielleicht von irgendwelcher ganz aktuellen Jugendsprache. Aber und das hat er eben versucht, da reinzubringen. Meines Erachtens nicht immer ganz erfolgreich. Und meines Erachtens ist es auch nicht unbedingt so der allerbeste Ansatz. Aber natürlich ist es auf jeden Fall ein lobenswerter Ansatz, dass er sagt, er bringt diese Unterschiede überhaupt rein und versucht, die in die Übersetzung mit zu übernehmen, dass eben nicht alle, egal bei welcher Gelegenheit und wer, auf dieselbe Art und Weise sprechen.
Gut, aber weißt du, das wäre eine Sache, wenn man sich darauf bezogen hätte und gesagt hätte dazu, die Hobbits sprechen ein bisschen ruhrgebietsmäßig, dann kannst du irgendwie, die Elben reden dann bayerisch, jetzt einfach mal so bei uns. So
das wäre schlimmer gewesen.
Ich sag nur, ja, mei. Diesen größtmöglichen Diskrepanz jetzt einfach nochmal für aber hoffentlich alle bekannten deutschsprachigen Dialekten. Mhm. Wenn man sagt, hör zu, das geht so nicht und du musst hier die ein bisschen angleichen, vielleicht nicht gerade ins Hessische gehen, aber weißt du, das ist Kritik, wo ich sagen könnte, das ist fundiert, was heißt fundiert, die anderen waren mit sich auch fundiert, aber das wäre produktiver gewesen zu sagen, gleich das hier an, als alles irgendwie über den Haufen zu werfen. Und ich hatte mir für die Tolkien-Tage ein schönes T-Shirt drucken lassen, irgendwie Chef, Herr oder Master, ist mir egal, ich höre auf alles. Irgendwie so um den Dreh. Weil, wie Uli ja gesagt hat, es ist ja eigentlich egal, welche Übersetzung man nimmt. Die Geschichte ist im Kern gleich.
Bis und, auf kleine Fehler, die beide haben. Also unterschiedliche Fehler.
Ja, immerhin. Genau, und ich bin dann auch eher wie jemand wie Uli, der sagt, so mit dem Englischen, in Anführungszeichen Altenglischen, tue ich mich sehr schwer, weshalb ich es nicht im Englischen Original lesen kann. Und dann bin ich halt sehr froh, dass ich immerhin, und andersrum gesagt, was für ein Luxus ist das, zwei mittlerweile sehr gut überarbeitete Ausgaben zu haben, die zwei komplett unterschiedliche Stilrichtungen verfolgen. Und neben der englischen Original sind wir, die Engländer können nur das Englische lesen. Pech. Aber nein, wir können sowohl die Kriegübersetzung lesen, wir können auch die Koru-Übersetzung lesen. Wir können sogar darüber diskutieren, wie heute Abend, welche der beiden besser ist. Oder einem, sagen wir mal, ich würde es vielleicht sagen, einem eher zusagt. Weil was für dich, Christian, besser ist, muss für mich noch lange nicht gut sein. Und ich meine, aus der Perspektive, wir haben den Luxus von zwei komplett unterschiedlichen Übersetzung. Und ich glaube, jetzt möchte die Maria für ein paar Kommentare haben.
Ja.
Ich noch was kurz zu dem komplett unterschiedlich sagen. Weil das mit komplett unterschiedlich ist ja richtig, aber an einigen Stellen hat man den Eindruck, Krege ist genau deswegen unterschiedlich, weil er da unbedingt anders schreiben wollte als Karu. Manche Formulierungen hat man so den Eindruck, dass die sind nur so gemacht worden, weil er nicht Karu abschreiben wollte.
Das ist ja irgendwie auch ein bisschen legitim, ne?
Ja gut, aber manchmal ist es dann doch etwas aufgesetzt oder macht es einen etwas aufgesetzten Eindruck.
So, Maria, jetzt schnell, schnell. Jetzt,
schnell. Bitte Ruhe. Also wir haben einige Kommentare im Chat bekommen, die teilweise sehr in die Richtung gehen, was ihr auch gesagt habt. Zum Beispiel schreibt Michael Friedrich, ich kann Tobias' Meinung nachvollziehen. Die übrige Leseprägung spielt da vielleicht auch eine Rolle. Also welche Übersetzung man besser findet. Ich bin mit deutschen und griechischen Sagen groß geworden. Entsprechend favorisiere ich auch Karo. Das ist eine Sache, die ich öfter auch in den sozialen Medien gelesen habe. Also ich stehe eher auf diesen etwas schwereren, etwas altertümlicheren Stil, könnte man vielleicht sagen. Und darum gefällt mir Karo besser. Genauso schreiben andere Leute dann, ich mag eben eher den etwas flotteren Stil von Kriege. Dann schreibt einer von Hör die Ringe, Kriege schafft es stellenweise besser, den richtigen Ton gerade für die kleinlicheren Situationen beziehungsweise im Umgang der Hobbits zu treffen, was eben auch schon gesagt wurde, also dass Kriege manchmal etwas besser darin ist, die verschiedenen Stile abzubilden. Und auch noch schreibt er, gerade wenn diese auf ganz anderen Kulturen beziehungsweise beispielsweise die Elben treffen, gerade da kommt durchaus eine Stärke des Originals, Tolkiens verschiedene Sprachebenen, schon besser zur Geltung. Leider aber oft drüber, wenn ich nehme an, das soll heißen, dass, was auch schon gesagt wurde, Kriege eben das übersteigt, was gesagt wurde. Dann schreibt Martin Stent, Bruchtal ist einfach nicht so poetisch-romantisch wie Rivendell. Dito mit Baggins und Beutlin, man sollte die Namen so lassen. Wir übersetzen Sherlock Holmes nicht als Sherlock Hyman, oder? Und darüber würde ich gerne sprechen. Ein bisschen Hintergrund dazu. Tolkien wollte ganz lange, dass seine Namen unübersetzt bleiben. Hat das auch bei den ersten Übersetzungen vom Herrn der Ringe wieder angemerkt. Gesagt, bitte ändert doch nicht die Namen. Das klingt doch furchtbar. Das geht doch gar nicht. Und dann nach und nach hat er sich dann erweichen lassen, weil die Leute dann sagten, ja, aber hier in... Ich weiß nicht mehr, war das Schwedisch, wo die sagten, aber Hobbit, das ist gar kein Wort, das können die Schweden gar nicht aussprechen. Wir brauchen was anderes. Und so hat Tolkien sich dann nach und nach erweichen lassen. Und zu dem Zeitpunkt, als die deutsche Übersetzung gemacht wurde, war Tolkien an dem Punkt, dass er eine Liste erstellt hat mit Vorschlägen, wie man die Namen übersetzen könnte. Also er hat nicht gesagt, das und das ist Deutsch, das und das, sondern er hat dann gesagt, dieser Name bedeutet, dieser, vor allem die Hobbit-Namen, die bedeuten ungefähr das und das. Bitte versucht, eine passende Übersetzung zu finden. Wie seht ihr das? Namen übersetzen? Ja, nein, vielleicht. Sophie lacht. Sophie, was ist deine Meinung?
Ich musste lachen, weil wir das Thema letztens bei mir im Studium, wir hatten einen Kurs zu Thema Translation und da hatten wir auch die Diskussion. Und ich glaube, dass das auch eine zeitliche Sache ist. Also zu der Zeit, als Margaret Carew übersetzt hat, war es üblich, dass man Namen mit übersetzt. Ich habe das festgestellt, als ich die alten Dolly-Romane von Enid Blyton von meiner Mutter mal gelesen habe, wo die eben, Dolly heißt im Englischen eigentlich Daryl und Fräulein Pott und Susanne und Alice heißen alle auch anders im Original. Aber damals war es halt üblich, dass man die Namen übersetzt. Heutzutage, wenn man jetzt zum Beispiel an Harry Potter denkt, es wäre für uns unvorstellbar, wenn Severus Snape anders heißt. Also wenn Snape Schnapp heißt, das wäre, glaube ich, sehr, sehr komisch für uns. Und ich glaube, deswegen ist es halt einmal eine zeitliche Sache, dass es bei Carew einfach auch erwartet wurde, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad. Und sie hat, wie wir ja auch sehen an der Kritik an Kriege, sie hat es ja unglaublich geprägt, wie Herr der Ringe im Deutschen wahrgenommen wird. Und ich denke, dass dadurch, durch diese Entscheidung damals, es einfach klar ist, dass Bilbo Beutlin im Deutschen Bilbo Beutlin ist. Ich glaube, dass da nicht mehr viel zu diskutieren ist. Wenn man jetzt eine neue Übersetzung bringen würde, würde man vermutlich die Namen, wenn man wirklich neu sein möchte, auch unverändert lassen und im Englischen lassen. Ich finde, gerade jetzt im Herrn der Ringe finde ich die Sachen ganz gut übersetzt, weil sie sehr nah dran sind. Für mich persönlich bräuchte es nicht, aber ich glaube, es ist eine Zeitfrage, wann es gemacht wurde. Uli.
Ja. Ja, also was die Übersetzung von Namen anbetrifft, ich meine, wir sind es doch aus anderen Welten, gerade aus Sachen, mit denen wir groß geworden sind, auch gewohnt. Man denke mal hier an die Donald Duck Comics, die Donald und seine drei Neffen heißen in jedem europäischen Land komplett anders. Und das ist auch völlig okay. Da hat sich nie jemand drüber aufgeregt. Oder ein jüngeres Beispiel, das Lied von Eis und Feuer, Game of Thrones. Ich gehöre nun zu den Leuten, die deutsche Übersetzung haben. Und nach Band 4, ja, genau. Nach Band 4 wurde nämlich der Übersetzer gewechselt. Das heißt, sämtliche Figuren, die man seit so geschätzt 5 Millionen Seiten kannte und mit denen groß geworden ist, die hießen plötzlich alle komplett anders. Und nicht nur die Figuren hießen alle anders, sondern auch sämtliche Orte und Gebiete hießen anders. Man musste sich tierisch umgewöhnen. Wäre das von Anfang an eine deutsche Übersetzung gewesen, also auch die Namen auf Deutsch, wäre das keine Sache gewesen. Aber mittendrin zu wechseln, ist blöd. Insofern, ich finde es okay, wenn Namen übersetzt werden. Ich finde es auch okay, wenn sie nicht übersetzt werden. Man muss sich nur einmal überlegen, was ist es denn? Übrigens vielen Dank, Tobias, dass du vorhin nochmal erklärt hast, was für ein Luxus wir eigentlich haben, dass wir mehrere Übersetzungen lesen können. Ich meine, als ich den Herrn der Ringe das erste Mal gelesen habe, da war ich 13 oder 14. Und in dem Alter ist das Letzte, wonach du schaust, wer die Übersetzung gemacht hat. Und ich wusste jahrzehntelang nicht, dass es möglicherweise auch eine andere Übersetzung geben könnte. Und als die dann kam, dachte ich mir, ja, und? Ich habe doch schon eine, ist doch egal. Also warum muss ich das Ganze? Das ist ja nicht die Bibel, auch wenn viele Leute es vielleicht gerne so sehen.
Nein, das wäre das Silmarillion.
Ja, das ist das Alte Testament, das ist ja unbestritten, nicht?
Ja.
Weil es liest sich ja auch ähnlich schwierig, ne?
Ja, wo Sophie Harry Potter eingebracht hat, da würde ich sagen, da gibt's noch einen gewissen Unterschied zwischen Herr der Ringe und Harry Potter bei der Übersetzung der Namen, weil Harry Potter ist natürlich England, spielt in England und damit ist die Übersetzung von englischen Namen nicht unbedingt hilfreich, würde ich sagen. Während Herr der Ringe, da kann man halt zwei Ansätze sagen. Entweder man sagt, Auenland ist inspiriert von England. Das heißt, die Namen sollten da auch englisch sein. Und deswegen übersetze ich die Namen nicht. Oder man sagt, das Auenland ist so die typische Landschaft, wo der Leser abgeholt wird. Für den englischen Leser halt das englische Landschaft. Und für den deutschen Leser wird das dann halt auch übersetzt, so dass er dann halt eine deutsche Landschaft, so wie René von Rossenberg mal gesagt hat, also als er den Herrn der Ringe gelesen hat, standen im Auenland überall Windmühlen rum, weil aus den Niederlanden halt überall Windmühlen kennt.
Übrigens noch ein schönes Beispiel von englischsprachigen Namen. Ich weiß, dass hier jemand in der Regie sitzt, der die 3 Fragezeichen toll findet. Die heißen im Deutschen ja auch komplett anders als im Englischen. Niemand würde auf die Idee kommen, hier von Jupiter Jones zu sprechen, sondern selbstverständlich heißt der Kerl Justus Jonas.
Gab es aber auch mal eine Zeit lang, als es die rechtlichen Schwierigkeiten gab.
Ja. Also, ne? Da haben wir mit dem Herrn der Ringe und dem Hobbit noch richtig Glück gehabt, ehrlich gesagt.
Die Sache ist auch die, dass man sich überlegen muss, wir sind auch hier wieder sehr prädestiniert, dass das Englische und das Deutsche, ich will nicht sagen, sich anähneln, aber wir nutzen gleich das komplett identische Alphabet. Und es gibt europäische Länder, da gab es lange Zeit gewisse Kombinationen einfach nicht. Und nur weil es bei uns auch gut mit dem Englisch mal bis vom, das wird Maria wahrscheinlich gleich besser erklären können, besser aussprechen können, weil das für uns diese ganzen Kombinationen, vielleicht bis auf das TH, alles sehr gewohnt ist, heißt das ja nicht, dass man es irgendwie auf Kyrillisch auf einmal so eins zu eins übersetzen kann oder dass Griechisch, Portugiesisch, dass die diese Namen aussprechen können. Und man darf eins nicht vergessen, um was geht es? Es geht immer noch darum, und auch da hole ich euch gerne auf den Boden der Tatsachen zurück, es geht darum, dass ein Verlag Geld machen möchte.
Nein.
Doch. Und dementsprechend funktioniert das Ganze auch nur, wenn ich eine möglichst breite Nutzerschaft habe. Weshalb, wie gesagt, eine Verjüngung des Herrn der Ringe ein probates Mittel ist, eine komplett neue Zielgruppe anzusprechen. Und das sind halt Sachen, die wir wieder losgelöst von uns betrachten müssen. Bei uns geht das. In anderen Ländern geht das gegebenenfalls nicht. Und darum ist es halt immer so, was willst du? Willst du wieder nur eine rein deutsche Variante haben? Sagst du halt, oder reden wir jetzt davon, man sollte immer Namen in jede Sprache übersetzen? das sind, wie gesagt, so Sachen, die wir jetzt hier vielleicht auch einfach mal kurz erwähnen müssen, damit klar ist, um was reden. Wir reden über eine Immer-Übersetzung aller Namen oder beziehen wir uns nur auf die deutsche Sprache?
Möchte dazu noch jemand was sagen?
Ja, gut, es gibt natürlich, also jetzt, dass wir hier jetzt anfangen würden, Übersetzungsregeln universell gültige festzulegen, können wir uns, glaube ich, nicht anmaßen.
Zentralrat der Tolkien-Übersetzung.
Aber also klar, also das eine ist natürlich, was ich halt gesagt habe, Englisch oder nicht Englisch, als um halt in das Feeling, die Englishness des Auenlands oder von Mittelerde zu betonen oder eben nicht. Und natürlich gibt es sicher Sprachen, bei denen man das einfach die Namen nicht übernehmen kann, einfach weil man die nicht sprechen kann. Aber da gibt es natürlich auch noch ganz andere Effekte, wie dass man kulturell übersetzen muss, dass es im Indischen dann halt den dunklen Herrscher einfach schlecht zu übersetzen ist, weil der kommt nicht als böse rüber, weil der dunkle Gott ist da halt der Gute.
Und eins darf man natürlich dann auch nicht vergessen, wenn man nicht weiß, dass man Baggins Englisch aussprechen möchte, heißt es auf einmal Frodo Baggins? Und dann hast du wieder die Tolkien-Hardcore-Fans, die sagen, nee, das kannst du doch nicht sagen. Und dann musst du sagen, ja, woher soll ich wissen, dass ich den Namen Englisch aussprechen soll?
Womit wir wieder bei der jüngeren Zielgruppe wären. Ich erinnere mich daran, dass ich mal, da war ich schon wirklich sehr, sehr viel jünger, mal ein Lego-Set hatte, so eine Polizeiwache, und da war so ein Stein drauf, da stand Police. Und ich las natürlich als 7-Jähriger Polize. Und dachte mir, na toll, ich bin der Einzige, der einen kaputten Stein bekommen hat, wo das falsch draufsteht. Es muss Polizei heißen. Das nur am Rande.
Denkt auch immer gern daran, dass Samwise Gamgee bei uns ja eigentlich immer Sam heißt und nicht Sam. Also das ist eine Aussprachetradition, die sich in Deutschland sehr eingebürgert hat. Es gibt im Chat ganz viele Kommentare dazu, ob man Namen übersetzen sollte oder nicht. Zum Beispiel schreibt Ralf Holzhütter ist zum Beispiel der Meinung, dass man Namen nicht übersetzen sollte. Dann Michael Friedrich schreibt, dass er die Namen im Herr der Ringe deutlich besser findet als in Game of Thrones, was er eben Uli schon gesagt hatte. Martin Stent schreibt, dass er findet, dass Bruchtal wie ein Rastplatz auf der A5 klingt. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, es gibt einen Rastplatz Bruchtal oder so ähnlich in Deutschland. Ich habe dort schon mal gegessen, und zwar Pommes. Die Pommes waren nicht gut.
Eine kleine Frage an die Regie. Wie heißt nochmal der Ort, wo IKEA ist?
Da gibt es natürlich aus mehr als einen.
Nein. Die Regie weiß Bescheid. Sie muss sich halt sich nur einmal entstummen. Weil da lege sich auch jedes Mal, wenn wir da dran vorbeikommen, lesen wir Bruchtal. Also Anni schreibt Bruchsal auf der A5.
Ah ja, ach, genau, Bruchsal. Also
kurze Anmerkung, wer die
Martin, A7, meinst du den?
Wer die A7 von Hannover Richtung Süden fährt, wird quasi eine Reise durch das halbe Land Aventurien machen können und feststellen, da gibt es so ziemlich alles. Oder auf der R2 Richtung Dortmund gibt es den Parkplatz Löwenburg. Dann weiß jeder ADSA-Spieler, dass das die Ordensburg der Rondra-Krieger ist. Die liegt mit Sicherheit nicht an der A2.
Ich muss mal korrigieren, es ist Brunntal. Aber das ist jedes Mal, wenn ich dran vorbeikomme, lässt sich halt Bruchtal. Und das sind so, aber ja, die passen sehr gut zueinander.
Nun könnte auch die gesamte Gegend rund um Hobbingen, ich sag nur Froschmoorstetten, das könnte auch locker in der Region Hannover liegen. Also wir haben ganz viele ähnlich klingende Orte.
Ja, da gibt es einen sehr schönen Artikel zu von Christian, fällt dir der Name ein? Der Mann, der Deutsche, der immer Artikel schreibt über Namen. Ich komme bestimmt gleich.
Rainer Nagel?
Genau, Rainer Nagel. Der hat da mehrere Artikel drüber geschrieben, falls euch für das Thema interessiert, wie es dazu zustande gekommen ist. Da schreibt auch Speedboat mit Lampe. Schöner Name.
Stark.
Man sollte halt auch berücksichtigen, dass Tolkien die Etymologien seiner Namen wichtig waren und dass die Etymologien leichter nachvollziehbar sind, wenn sie in Übersetzungen nachempfunden werden.
Oh ja.
Also, dass wir eben, wenn man kein Englisch kennt, dann weiß man nicht, dass Baggins irgendwas mit Beutel zu tun hat und dann ist auch Backend irgendwie der Witz nicht so wirklich, kommt nicht wirklich raus. Dann haben einige geschrieben, zum Beispiel Zorono Lee und auch Michael Friedrich, dass englische Namen oder Begriffe im deutschen Text ein bisschen komisch wirken würden. Zum Beispiel schreibt Zorono Lee, englische Schlagwörter im Fantasy würden mich richtig stören, da kommt das Mythologie-Sagen-Gefühl gar nicht auf. Bei D&D fällt mir das besonders negativ auf. Tobias zeigt einen Finger.
Melde mich, weil wenn ich hier oben, das sieht man ja nicht. Finde ich gerade ein wunderbares Beispiel, weil wir das ja an anderer Stelle schon hatten. In der letzten Kriegübersetzung wird er ja nicht mehr Herr, nicht mehr Chef, sondern Master genannt. Das ist ja auch eigentlich eher etwas, das man im Deutschen nicht sagt, sondern ja eher dem Englischen angelehnt ist. Und egal wie du es machst, das ist einfach ein wunderbares Beispiel, egal wie du es machst, es gibt immer Leute, die nicht damit d'accord gehen. Da sagt der eine komplett zu Recht, Namen soll man nicht übersetzen. Also das ist eine komplett legitime Meinung. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, die Namen kann man ruhig übersetzen, damit es auch in Anführungszeichen jeder versteht. Und sich dann aber darüber aufregt, dass dann zum Beispiel, also die Person, die sagt, das nicht zu übersetzen, sich dann darüber aufregt zu sagen, ja, aber Master geht ja gar nicht.
Darauf kurz einzugehen, ich würde auch sagen, Begriffe wie Master oder zum Beispiel, ich hatte gesehen, im Anfang schreibt Karu einmal davon, dass Frodo in die Zwiens kommt, wo man halt, ne, die 20er, die Zwiens, wo ich zum Beispiel sagen würde, eine heute völlig legitime Übersetzung wäre, die Tweens oder zu sagen, oder die Twents. Und es ist heutzutage auch völlig normal, weil wir viel mehr englische Lehnwörter jetzt im Deutschen haben. Jeder wird bei Twents oder Tweens an das Richtige denken, weil auch Begriffe wie Teenager, Teens, das ist ja völlig normal für uns jetzt. Das sind deutsche Wörter. Und ich denke auch, dass Master zum Beispiel ein Wort ist, wo, ich will jetzt nicht die gewagte These machen, dass jeder weiß, was gemeint ist, aber ich denke, dass der große Großteil der deutschen Bevölkerung genug mit englischen Lehnwörtern einfach in Berührung kommt, in seinem alltäglichen Leben, auch durch Social Media, durch eben auch durch die Globalisierung, dass das eben gar nicht mehr wirklich so rein englische Wörter sind. Es ist, und ich finde dadurch, dass es eben auch das, wenn wir sprechen, wir wollen vielleicht eine neue Übersetzung oder was auch an Kriege eben oft ja bemeckert wird, dass es halt einfach auch zeitlich angepasst wird. Und das finde ich jetzt auch nicht unbedingt verwerflich oder schlecht.
Ich wollte noch mal was zum Namen sagen. Es scheint so ein bisschen sich herauszukristallisieren, dass die Namensübersetzung so ein kleiner Sonderposten der Literaturgattung Fantasy ist. Wer zum Beispiel gerne in der Science-Fiction unterwegs ist, hat so bestimmt schon mal die Werke dieses bekannten chinesischen Autors, den ich bis heute nicht aussprechen kann, gelesen, Die drei Sonnen. Da sind alle, ja, gibt eine ganze Reihe von, ist recht bekannt, da sind alle handelnden Charaktere Chinesen und heißen natürlich auch entsprechend. Das fängt damit an, dass erst der Nachname und dann der Vorname kommt. Da hätte ich mir echt eine Übersetzung gewünscht. Ich stocke jedes Mal, weil ich natürlich den Anspruch habe, für mich im Kopf auf diesen Namen auch auszusprechen, was natürlich unweigerlich fehlschlägt. Zum Glück gibt es da so eine Übersicht mit Aussprachehilfen und Regeln, dann geht's einigermaßen. Also da wäre es echt einfacher gewesen.
Das Problem hatte ich auch. Also ich Meister und Margarita gelesen habe, da hast du den ganzen russischen Namen und für mich klangen die alle gleich. Sie waren sie natürlich nicht, aber sie klingen alle gleich und dann fällt es einem viel schwerer, das auseinanderzuhalten.
Und dann hast du noch gesagt, dass Leute meinen, so englische Ausdrücke in einem Fantasy-Text würden stören. Sehe ich ganz genauso. Auch hier wieder der Sprung rüber in die Science-Fiction und speziell dann noch in den Sektor Computerspiele. Da sind viele Sachen übersetzt worden und man fragt sich, was für Wortmonster sind dabei rausgekommen. Gerade so in diesem etwas technischen Bereich möchte ich gerne ein paar satte englische Ausdrücke haben, die einfach so ein bisschen Technobubble sind, die gut klingen. Ich weiß nicht, wer von euch mal Wing Commander gespielt hat. Da gibt es im Englischen, wenn man auf Raumschiffe schießt, eine Phase Transmitter Gun. Und das wurde im Deutschen zu einer Phasenübertragungskanone. Da möchte man auch gleich landen und aufgeben.
Ja, okay. Der Schaltschraubendreher.
Ja, notfalls mit einem Hammer werfen, ne? Funktioniert vielleicht auch. Wobei das in der Realität gut klappen würde.
Falsche Mythologie.
Ja, ich sag ja, ich habe das Gefühl, es könnte so ein bisschen so ein Fantasy-Eigenheit sein.
Jetzt haben wir sehr lange über Namen gesprochen. Ich möchte gerne zu einem anderen Thema kommen. Was mich selber auch umtreibt seit einiger Zeit, nämlich wie die Karo-Übersetzung die deutsche Fantasy-Szene geprägt hat. Da hat nämlich jemand auf Discord gefragt, nämlich Viper. Klingt Karo wie epische Fantasy oder epische Fantasy wie Karo?
Eine interessante These. Wer schreibt die Doktorarbeit?
Tatsächlich würde ich gerne was dazu machen, aber ich werde in meinem Leben nicht mehr dazu kommen. Also falls jemand da draußen ist, eine Literaturwissenschaftlerin, bitte, bitte, bitte.
Naja, die Parallelfrage ist ja, klingt moderne Fantasy wie Tolkien oder hat Tolkien die moderne Fantasy erfunden? Ne? Das ist ja so ein bisschen vergleichbar.
Ich glaube, hier beißt sich dann auch ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil man müsste dann ja noch differenzieren, liegt es an der Koru-Übersetzung oder liegt es daran, dass eben der Herr der Ringe so eingeschlagen hat, dass es einfach ein Standardwerk in Anführungszeichen eben geworden ist, auf dem so unglaublich viel aufbaut. Also ich glaube, das ist eine zweigekoppelte Frage, wo man erstmal lösen muss, welchen Impact hat der Herr der Ringe und dann, ob man es dann überhaupt noch losgelöst kriegt vom Werk und dann nur auf die Übersetzung zu gehen. Weil ganz klar ist, dass natürlich dann irgendwann jeder den Herrn der Ringe gelesen hat. Ich meine, das Buch ist mittlerweile über 150 Millionen Mal, nicht in Deutschland, aber generell, verkauft worden. Mit Sicherheit auch etliche Exemplare in deutscher Sprache.
Ich denke auch, also wenn wir jetzt sagen, klingt Karu wie epische Fantasy, da würde ich mich auch fragen, da muss man ja erstmal sagen, okay, was ist epische Fantasy und kann man das nur an der Sprache festmachen? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass da sehr viele Faktoren eine Rolle spielen, die Sprache, aber natürlich auch eben an sich zum Beispiel, dass Landschaftsbeschreibungen gemacht werden, dass die Welt sehr ausführlich beschrieben wird. Das ist ja auch immer wieder eben dieser Teil von diesem Worldbuilding, was immer wieder angemerkt wird. Das ist jetzt nicht das macht nicht der Stil der Sprache, sondern das ist an sich ein Merkmal, wie das geschrieben wird. Und ich glaube, dass das sehr schwierig ist zu unterscheiden, ob es jetzt am Stil liegt, ob es an der Art liegt, wie es geschrieben ist, also mit vielen Beschreibungen, mit einer speziellen Art von Dialogen. Ich weiß nicht, ob man das so gut auseinanderdröseln kann. Und also ich persönlich wäre jetzt auch vorsichtig damit zu sagen, dass epische Fantasy wie Karu klingt. Also für mich ist das, glaube ich, nicht so.
Aber Gegenfrage, sollte Fantasy nicht immer so ein bisschen episch sein? Nein, das macht es ja auch aus.
Kommt nicht auf die Fantasy an. Urban Fantasy?
Ja, Fantasy zum Beispiel nicht. Und ja. Pratchett ist auch nicht episch. Also.
Och, das würde ich jetzt nicht sagen. Auf eine andere Art episch.
Also ich, vielleicht High Fantasy.
Ja, gut, das wäre jetzt die Einschränkung.
Ja, es ist halt die natürlich dann wieder die Frage, ist das, wo ist der große Unterschied zwischen High Fantasy und epischer Fantasy?
Ja, den wollte ich ja nicht fragen, sondern
nicht das
Urban,
Thema eigentlich, nein, das wir hier hatten.
Aber das wäre vielleicht ein Thema für Maria, einfach nochmal die Einordnung des Tolkiens Werks, in welchem Fantasy-Bereich es reinpasst. Also vielleicht kannst du ja noch ein nettes Thema rausstricken für eine Folge.
Wer meldet sich freiwillig?
Für ein Essay wäre das doch was.
Du hast vorhin gesagt, wer ein Thema meldet, ist nicht zwangsverpflichtet.
Okay, ich notiere es mir mal.
Ich bin aus dem akademischen Bereich heraus. Ich habe ja feine Karte.
Ich weiß auf jeden Fall schon, wer ich da einladen würde zu diesem Thema.
Sehr schön.
Gut, dann vielleicht noch ein anderes Thema. Und zwar... Eben hatte irgendjemand gesagt, heute würden die Namen vielleicht nicht übersetzt werden. Jetzt stellen wir uns vor, Clett Cotter würde eine neue Übersetzung planen, vielleicht so im Blick auf die sogenannte Amazon-Serie. Und
neue Silmarillion-Übersetzung.
Einfach auf die Amazon-Serie, bitte.
Amazonas-Serie.
Genau.
Wenn da jetzt eine neue Herr der Ringe-Übersetzung rauskommen würde, was würdet ihr euch wünschen? Wie denkt ihr, könntet ihr aussehen, was sollte auf jeden Fall vermieden werden?
Also das ist eine so hypothetische Frage, weil sich die Umsetzung einfach nicht stellt, dass ich es sehr schwer finde.
Träum doch mal, Tobias, träum doch mal. So genau.
Funktioniert nicht. Dass ich es unglaublich schwer finde. Also selbst wenn ich versuche, diesen ganzen Heckmeck rauszulassen, komme ich zu einem, muss ich einen Punkt reinschieben, den ich eigentlich später stellen wollte, nämlich, das ist nämlich diese Extremismusfrage, die ich wirklich als solche empfinde. Und solange es das gibt, dass es diese schon fast verfeindeten Lager, also ich habe manchmal echt den Eindruck, das ist wie Dortmund gegen Schalke. Das ist, was wir auf Instagram an Kommentaren kriegen. So, So ein Scheiß, gerade wenn es die Kriegübersetzung angeht, so ein Scheiß kann man doch nicht lesen. Das ist doch nur noch pure Geldmacherei. Was Gled Kotter uns mal vorgelegt hat, was die so an Anfeindungen bekommen haben, müsste man erstmal irgendwie klären, wie man irgendwie diese Graben, sofern man sie denn überhaupt kitten kann. Und erst dann kann man sich meiner Meinung nach darüber legen, inwieweit eine Übersetzung einen Sinn hat. Weil die das, was dabei rumkommt, hat ja einen direkten Impact darauf, wie eine solche Übersetzung stattfinden müsste. Und wie gesagt, so, ich finde Extremismus in jeglicher Richtung fatal. Und wer bin ich, einem von euch vorzuschreiben, welche Übersetzung du jetzt zu lesen hast? Wenn mich jemand fragt, sage ich, hier komm, lies das. Und wenn es dir vielleicht zu hart, zu schwer oder du etwas seichter in Anführungszeichen brauchst, liest du diese Variante. Aber wir haben doch den Luxus, dass wir in einem Staat leben, wo wir frei entscheiden können, welche Übersetzung wir haben. Und wer bin ich, jemandem vorzuschreiben, was eine gute Übersetzung ist und was eine schlechte. Und solange das nicht geklärt ist und solange es da auch keinen gescheiten Umgang gibt. Und das meine ich mit, dass die DTG damals unglaublich viel kaputt gemacht hat und diese Graben nämlich richtig tief gerissen hat, meiner Meinung nach.
Wobei da gerade auch ein bisschen die Befürchtung mitspielte, dass wir uns eben nicht frei entscheiden können, sondern dass es nur noch Kriege gibt. Das sah anfangs so aus, als ob es nur noch Kriege als Übersetzung geben würde. Hat sich dann als falsch herausgestellt, aber das war eine erste Vermutung.
Das wäre doch aber genau so, als ob ich jetzt auf die Barrikaden gehen würde, weil ich Windows XP nicht mehr kaufen kann.
Das tun bestimmt auch Leute.
Ja, ich kenne sogar welche.
Aber trotzdem ergibt das überhaupt kein Recht, zu sagen, ihr seid alle scheiße, ich glaube, Windows 11 ist gerade rausgekommen, weil ihr jetzt Windows 11 nutzt und ich jetzt deshalb kein Windows XP mehr installieren kann. Also dieses Fanatische entbehrt für mich jeglicher Logik.
Absolut. Das Ganze gipfelt ja mit, da steht Grabwichtel, deswegen ist jetzt meine Jugend zerstört. Haben wir ja auch alle schon gehört. Ich meine, man muss so ein bisschen die Kritik auch mal in Schutz nehmen. Es macht ja zugegebenermaßen unglaublich viel Spaß, irgendetwas zu zerreißen. Es ist leichter, es ist schneller, es ist wirksamer, als irgendetwas zu loben. Und vor allen Dingen, wir sind ja mittlerweile an einem Punkt, jetzt nicht wir als DTG, sondern wir als Gesellschaft, wo Komplexität nicht mehr wirklich angesagt ist. Es muss ja einfach sein. Wer von euch erinnert sich eigentlich alle wahrscheinlich an die großen Diskussionen um dieses amerikanische Freihandelsabkommen TTIP? Wie lautet das Schlagwort zu TTIP? Chlorhühnchen. Steht da noch irgendwas anderes drin? Ich glaube nicht, weil zumindest kam nie irgendetwas anderes in die Diskussion. Und sobald wir anfangen, irgendwelche komplexen Sachverhalten auf 2, 3 Schlagworte runterzubrechen, dann wird's richtig schwierig. Das ist im Moment gang und gäbe. Und das ist natürlich auch das ist auch so ein Punkt, den ich wahrscheinlich in jeder Putins-Diskussion äußere. Das ist auch so ein kleines Triebmittel des Extremismus, weil auf komplexe Fragen gibt's nun mal keine einfachen Antworten. Und deswegen finde ich es gut, was du gerade sagtest, Tobias, dass das gerade im Fandom, was ja eigentlich für Offenheit steht, und weil das sind ja Sachen, die uns Spaß machen, das ist unser Hobby. Aber das Fandom ist tatsächlich oft das Beispiel dafür, für wirklich extrem geführte Grabenkriege, die man anderswo gar nicht hat. Man glaubt gar nicht, wie stark Leute für das, was ihnen lieb und teuer ist, in diesem Fall ihr Hobby, auf die Barrikaden gehen.
Fan kommt vom Fanatic.
Ja, das merkt man da immer recht deutlich, das stimmt wohl.
Also ich meine, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich bin, ich glaube, du bist Nikon-Lager, Uli, oder? Ich bin Canon-Lager. Und wenn man sich dann so ein bisschen Pi sagt, also, ja komm, du kannst doch einfach nur nicht dein Objektiv in die richtige Richtung drehen.
Weißt du, das darf es sein, das macht auch Spaß, das muss so.
Das möchte ich in keinster Art und Weise. Und wenn ich jemand sagt, ja, du bist doch nur ein Fundbüro, Junkie, dann ist das komplett okay. Ja. Ich finde es halt verwerflich, wenn es darum geht, zu sagen, irgendwie so, das ist scheiße, das ist, weil nein, ich verbiete dir doch nicht, die Koro-Übersetzung zu lesen und lese sie und kauf sie. Und dass Gled Kotter jetzt nicht jede Luxusausgabe in unterschiedlichen Varianten rausgibt, ist auch verständlich. Also ich nehme jetzt einfach nochmal die weiße Kalbsleder-Ausgabe. Die ist halt, oh Gott, es ist die Kriege-Übersetzung. How dare you?
Und ich wollte mal einfach das Original kaufen.
Aber das ganze Ding sieht schweinegeil aus im Regal. Da könnten die Seiten noch leer sein.
Ach, jetzt holt er sie. Ja, Oh, Tobias packt die neue Ausgabe aus. Okay.
Die neue ist hier.
Okay, Tobias hechtet wild durch in die Bibliothek. Während er das tut und Sachen in die Kamera hält, möchte ich doch gerne nochmal zurückkommen zu meiner Ausgangsfrage, bevor unser geliebt realistischer Tobias ein bisschen abschweifte. Im Chat haben die Leute nämlich gesagt, was sie sich gerne für eine neue Übersetzung wünschen würden, beziehungsweise vor allem, was sie sich nicht wünschen würden. Michael Friedrich schreibt, Modewörter wären ein absolutes No-Go. Ich verstehe leider nicht ganz, was Modewörter sind. Vielleicht kannst du das doch mal ein bisschen...
No-Go.
Ja, wahrscheinlich meint er das, was ich sagte mit den englischen Lehnwörtern, dass das ja jetzt zum Beispiel das Tweens oder Master, ja, vielleicht sind das Modewörter. So.
Okay, Michael, wenn du das meinst, dann bestätige das doch kurz einmal.
Nee, ich glaube, das meinte er eher nicht.
Ja, wir können einfach kurz warten, bis er sagt, was er meint.
Ja, ja.
Dann hatte noch, jetzt muss ich suchen, wo ist es denn? Wo bist du hin? Ich glaube, es war Hör die Ringe, der sagte, dass man die Phrase, du kommst nicht durch, du kannst nicht durch, sollte unbedingt vermieden werden.
Also du kommst hier nicht durch.
Klingt etwas weniger episch, als das, was wir gewohnt sind. Und dann wurde noch ein gemerkt von, auch von Hör die Ringe, gibt es überhaupt wirklich zeitlose Bücher? Beziehungsweise gibt es auch wirklich zeitlose Übersetzungen. Und daraufhin schrieb Speedboat mit Lampe, nein, ich denke auch Tolkien's Text steht natürlich in einem bestimmten zeitlichen Kontext, auch wenn er bewusst altmodisch schreibt.
Ja, also spätestens in der Übersetzung ist es ja eine Frage, welches Wort ich nehme. Nämlich ein Wort, das zu der damaligen Zeit Vogue oder bekannt und verwendet wurde, was man heutzutage nicht mehr verwendet. Und allein dadurch erübrigt sich die Frage, weil die Übersetzung ist immer zeitgebunden, weil die Sprache nun mal im Wandel ist.
Und ich denke auch, wenn man jetzt wirklich so nah wie möglich ans Original will, dann letztendlich, dann lern die Sprache und lies es im Original. Also aus meiner Sicht, also wenn man jetzt sagt, gibt es zeitlose Übersetzungen. Ich habe gerade mal überlegt, sowas wie die Ilias, die wird seit mehreren hunderttausend Jahren allmählich übersetzt und immer wieder neu übersetzt. Und wenn einem jetzt die Übersetzung nicht gefällt und man immer es noch doof findet, ja gut, dann lern halt Griechisch und lies es dann. Also wenn es einem so wichtig ist, dann finde ich, kann man auch die Zeit investieren und es im Original lesen. Und ansonsten finde ich, sind Übersetzungen immer auch Interpretationen eines Autors und dadurch sind die immer zeitlich gebunden, genauso wie Karu und auch Kregel jetzt halt zeitlich auch gebunden ist und auch immer wieder überarbeitet werden, wie Tobias gerade gesagt hat.
In gewissem Sinne ist das natürlich dann ein Vorteil, oder kann man es als Vorteil sehen von Übersetzungen, dass die eben nicht wie das Original festgelegt sind und im Lauf der Zeit dann möglicherweise in einer Sprache landen, die einfach nicht mehr verständlich ist, weil die Sprache sich so weit verändert hat. Das ist jetzt beim englischen Herr der Ringe noch nicht der Fall. Selbst wenn man sagt, Tolkiens Stil war schon damals nicht der allermodernste, aber das ist auch heute noch gut verständlich. Aber es ist ja... gab ja durchaus auch schon mal Überlegungen, ob man Shakespeare neu schreiben muss im Englischen, weil es nicht mehr verständlich ist. Und bei der Übersetzung hat man da natürlich den Vorteil, dass man sagt, ja, ich übersetze heute in die heutige Sprache. Man kann da noch überlegen, wenn man sagt, ja, okay, Tolkien hat damals geschrieben, hatte da Sachen verwendet, die damals schon ein bisschen veraltet ist, sollte man die dann heute in etwas übersetzen, was heute ein bisschen veraltet ist. Also nicht so alt, dass es wie das Original war, aber halt nicht der allermodernsten. Das wäre vielleicht auch die Sache mit den Modewörtern, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt immer ich feiere das oder irgend so ein Kram verwendet.
Aber genau das ist es doch. Wenn wir uns jetzt die Übersetzung von vor 20 Jahren angucken, also die Urübersetzung in großen Luftanführungszeichen, also die Kriege-Urübersetzung. Damals, vor 20 Jahren, waren mir die Jugendwörter und Co. noch alle präsent. Wenn ich sie heute sehe, stelle ich fest, ich bin ein so alter Sack. Die sagen mir alle nichts mehr. Und Das heißt, das, was jetzt 2001 ist, ist doch, also die Texte von 2001 sind doch jetzt schon die nicht mehr zeitgemäßen Texte. Das heißt, die Übersetzung von 2001 wäre jetzt schon wieder so outdated, dass ich neue starten müsste, die jetzt schon wieder auf das Jahr 2010, die Sprache von 2010 geschrieben sind, die ich dann 2030 durch wieder eine neue Übersetzung austauschen müsste.
Muss nicht
dann unbedingt, aber, 2005, aber hat die Möglichkeit. Und dann aber 2050 tatsächlich die Übersetzungen im Spiegel der Zeit, weil da ändert sich ja auch ganz viel. Ich meine, möchte jemand lesen, dass, was weiß ich, Denethor der Babbo von Minas Tirith ist? Na, ist er doch.
Eben auch jemand im Chat, dass Gollum richtig hart Sam disst.
Ja, das tut er doch auch. Im Film tut er das sogar noch viel mehr als im Buch.
Ja, aber wie gesagt, ich gehe eher davon aus, dass wir ein Remake der Herr-der-Ringe-Trilogie im Kino sehen werden, als eine dritte deutsche Übersetzung des Herrn der Ringe. Wahrscheinlich sogar das zweite Remake wird vor der dritten Übersetzung kommen, weil wir wissen festgestellt, du kannst es nicht allen recht machen. Und ich glaube, Christian hat es ja gerade schon gesagt, der große, große Pluspunkt von Cat Cotter war, dass sie gesagt haben, sie legen nach wie vor die Kuru-Ausgabe auf, kommen auch ab und zu mal ein paar neue. Ich meine, die Arbeit ist in Anführungszeichen gemacht worden, klar. Alle paar Jahre muss man sie mal gegebenenfalls in die neue Grammatik anpassen oder das ein oder andere Wort nochmal austauschen. Oder wie Christian gesagt hat, vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Fehler ausmerzen. Da wäre vielleicht nochmal interessant, ob du mal so ein, zwei Beispiele nennen könntest, so ad hoc, oder ob du da auch selbst erst nachschlagen müsstest.
Also in der Original-Karu-Übersetzung, das ist immer das eine, was mir immer einfällt, ist halt, wo sie da im Pass von Kiris Ungol gehen und dann heißt es, rechts über ihnen erhob sich der Turm. Der Turm ist aber auf der linken Seite des Passes und sie hat übersetzt, im Original steht halt right above them. Okay. Ah. Also direkt über ihnen. Ah. Das ist halt so ein Fehler. Bei Kriege habe ich jetzt gerade keinen.
Macht nichts, aber dann wissen wir wenigstens, was für eine Art von Fehler es sind.
Ja, also es ist normalerweise ist eigentlich nichts, wo man jetzt sagt, da kann man die Geschichte nicht mehr verstehen. Also wenn man jetzt nicht ganz, ganz genau auf die Karte guckt oder so, dass man.
Und selbst da wissen wir ja, dass die meisten Karten falsch Fehler inhaben. Und wenn es nur die Kompassrose ist, die falschen Runen hat.
Ja.
Aber ich denke,
rechts und links, das sagst du jemandem, der sich mit Pauschalreisen auseinandersetzt. Und so, das erschüttert mich jetzt.
Ja, Pauschalreisen, der wissen eh nicht, wo sie hinwollen.
An die Sophie sprechen.
Entschuldigung.
Ja, nein, alles gut. Ich wollte noch sagen, ich denke, dass bei den Übersetzungen diese zeitliche Komponente desto älter Karu wird, desto schwieriger wird es, glaube ich, tatsächlich für jüngere Leute, es zu lesen, weil es ein so alter gestellster für manche Leute Text ist. Also Maria, du hattest ja auch am Anfang gesagt, dass manche Leute gesagt haben, es fällt ihnen schwer, Karu zu lesen und mit Kriege haben sie es leichter gehabt. Und das ist im Deutschen, reden wir jetzt nur davon, dass es ein, ich sag mal, archaischer, sehr hochgegriffener Stil ist. In anderen Sprachen, also im Japanischen zum Beispiel, ist es so, dass Herr der Ringe ins Japanische übersetzt worden ist und der Übersetzer hat sich ganz viel Mühe gegeben, möglichst diesen schönen alten Stil von Tolkien zu entsprechen und hat sich halt leider so viel Mühe gegeben, dass es für Schüler und für viele Leute, die nicht zur Universität gegangen sind, nicht lesbar ist. Weil Japanisch ja eine Sprache ist, wo du noch ganz viel neue Schriftzeichen lernst, bis in die Universität hinein. Und Leute, die zum Beispiel keinen akademischen Abschluss haben, die einen anderen Schulabschluss haben, und halt nicht diese Menge an Zeichen gelernt haben, können den Herrn der Ringe als Übersetzung nicht lesen. Und also das ist zum Beispiel wirklich eine Problematik, wo man sieht, wie, ja, also ich sag mal, dieser archaische, schöne, hochgegriffene Sprachstil, auch wenn man das zu wortgetreu sitzt, das kann auch sehr elitär werden dadurch und kann dadurch auch Gruppen ausschließen, die vielleicht den Text lesen möchten, aber deren Sprache nicht dem Niveau dann entspricht oder die eben eine andere Sprache quasi, einen anderen Dialekt sozusagen sprechen. Deswegen denke ich, ist es wichtig, dass man wenn möglich, wenn man den Luxus hat, wie wir es im Deutschen eben haben, dass man mehrere Übersetzungen hat, die eben sich auch unterschiedlichen Stilen anpassen. Dass man halt sagen kann, wenn man besonders archaischen, hochgegriffenen Stil möchte, der Tolkien vielleicht sehr ähnlich ist, dann kann man eben zu Karoo greifen. Aber dass das halt nicht die einzige Möglichkeit ist. Dass man, und ich denke, das ist auch so die Daseinsberechtigung mindestens von Kriege, dass er eben nochmal für eine zweite Gruppe einfach eine Herr der Ringe nochmal neu eröffnet.
Dazu schreibt Speedboat mit Lampe, Attack zu Steve
der Bauer. Der geilste Nick im Chat, Speedboat mit Lampe.
Du musst bitte jetzt bei jeder Diskussion dabei sein und ganz viel kommentieren. Ich möchte diesen Namen jedes Mal mindestens 6-mal vorlesen. Dankeschön. Also er schreibt an Sophie Bauer, aber du hast leider die falsche Sophie erwischt. Es ist Sophie Lemburg, die hier mitdiskutiert. Aber das gleiche Problem haben englische Leser dann doch mit dem Original. Die moderne englische Sprache ist ja auch nicht mehr die von Tolkien. Das hatten wir, glaube ich, eben schon angesprochen.
Wenn ich da kurz direkt darauf antworten darf, das ist tatsächlich nochmal ein Unterschied. Also im Englischen, ja, da sind auch ältere Wörter. Das ist aber nicht in dem Maße, wie es im Japanischen ist. Also du kannst als 15-jähriger Schüler, kannst du den Herrn der Ringe nicht lesen, weil du einfach 20-30% der für dich quasi der Buchstaben nicht kennst. Und dann kannst du es auch nicht lesen. Und das ist das Problem. Also es gibt verschiedene Schriftzeichen, Katakana, Hiragana und Kanji. Und Kanji gibt es ganz, ganz, ganz viele. Und das ist, ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber es geht so weit, dass eben tatsächlich auch Zeitungen teilweise so geschrieben sind, dass die nicht alle in der Bevölkerung lesen können, weil die Schriftzeichen fehlen. Und das ist halt im Herrn der Ringe, dadurch, dass der Autor dieses Archaische so schön wiedergeben wollte und eben sich auch sehr viel Mühe gegeben hat mit den etymologischen Sachen, hat er es auf der einen Seite eine tolle Übersetzung geschaffen, für die, die es lesen können. Aber es kann nicht jeder lesen, weil die Schriftzeichen, wenn du nicht einen bestimmten akademischen Abschluss hast, einfach nicht bekannt sind. Das ist nochmal eine Stufe schlimmer als das Englische, sag ich mal.
Ich muss mich leider korrigieren. Tatsächlich ist die falsche Sophie nicht von Speedmob mit Lampe getaggt worden, sondern vom in dem Programm, in dem ich die Kommentare von einer lieben Person zugeschickt bekomme. Tut mir sehr leid, Speedboat mit Lampe. Ich hoffe, du fühlst dich nicht angegriffen und bist beim nächsten Mal wieder bei, damit ich ganz häufig Speedboat mit Lampe sagen kann. Dann sind wir jetzt schon fast am Ende. Ich möchte noch ganz kurz über eine Sache sprechen, die ich am Anfang angerissen hatte und dann sind wir nicht wirklich zugekommen. Die anderen Werke Tolkiens. Da hat Viper auf Discord mir wieder die Frage geschickt. Über Kriege höre ich immer nur Beschwerden beim Herr der Ringe, aber eigentlich nie beim Hobbit oder Silmarillion. Wieso? Und darauf zum ähnlichen Thema hatte ich auch bei Facebook hatte auch jemand was geschrieben, dass es die Person, die die Kriegeübersetzung von Herr der Ringe auch überhaupt nicht gefällt, aber die die Hobbit und Silmarillion-Übersetzung sehr gelungen findet. Warum glaubt ihr, ich wollte jetzt gar nicht so sehr auf die Qualität der Übersetzung eingehen, sondern warum gibt es diese Diskussion beim Hobbit nicht? Liegt es daran, dass es die DTG noch nicht gab?
Hobbit-Übersetzung wurde auch ein bisschen kritisiert, aber da sind jetzt vielleicht die Huki, Berti und ich weiß nicht, wie der andere heißt, die Trollnamen sind etwas misslungen bei Kriege. Und das erste Gedicht hat dann ein bisschen verhunzt. Aber es ist, glaube ich, die alte Übersetzung hat mehr Schwierigkeiten, die Kriege besser gemacht hat, als die alte Herr-der-Ringe-Übersetzung. Deswegen, also zum Beispiel, dass da halt immer mal wieder Teile von Gedichten fehlen und oder ganze Gedichte fehlen und solche Sachen. Dadurch hat er von vornherein schon ein bisschen mehr Bonus sozusagen, dass er halt einiges doch deutlich besser machen konnte. Und beim Hobbit ist natürlich auch so, das ist halt doch ein Kinderbuch. Und da sind würde ich vermuten, die Ansprüche an epische Fantasy nicht so hoch. Während beim Silmarillion hat Kriege ja auch episch übersetzt, genauso übersetzt, wie er es eben im Herr der Ringe nicht gemacht hat, mit Absicht sicherlich. Und deswegen ist da auch die Kritik von den Leuten, die halt sagen, ja, also der Herr der Ringe, Kriege Herr der Ringe geht ja nicht, weil ist ja nicht episch, ist nicht Fantasy. Das ist bei den beiden Büchern halt, kommt halt nicht, greift da nicht.
Also ich wollte einen Part sehe ich ähnlich wie Christian, dass es sich, dass das Zielpublikum einfach ein ganz anderes ist. Nicht, dass auch Erwachsene hervorragend den Hobbit lesen können. Es kommt aber aus meiner Sicht noch ein zweiter Aspekt dazu. Und zwar, dass es zwei unterschiedliche Verlage gibt. Nachdem der Hobbit damals nach Deutschland kam, und die Firma, mir fällt gerade der Name nicht ein, der Verlag,
Paulus Verlag.
Meins war der Paulus Verlag, der dann halt sich aufgelöst hat und die Rechte entsprechend verkauft hat. Und da ist es ein Novum in Deutschland, dass das Recht anhand der Buchbindung unterscheidet. Das heißt, Clett Cotta hat für den Hobbit ausschließlich die Hardcover-Rechte, wohingegen, ich glaube, DTV ist das, ausschließlich die Softcover-Rechte hat. Und das ist der große Unterschied, warum es überhaupt zwei Verlage gibt. Clett Cotta hat dann relativ schnell sich die restlichen Werke mit HarperCollins vertraglich geeinigt, sodass es halt im Prinzip so der in Anführungszeichen Standard deutsche oder der deutsche Standardverlag für Tolkiens Sekundarliteratur, Primärliteratur ist. Und gepaart damit, dass sie dementsprechend auch viel mehr Werbung gemacht haben, ist halt einfach die Clett Cotta-Variante viel präsenter. Und gepaart damit, mit der Aussage, dass es halt einfach ein Kinderbuch ist, ist es den meisten Leuten auch egal. Also ich glaube, hier spielen wieder unterschiedliche Faktoren zusammen. Zum einen zwei unterschiedliche Verlage, wovon einer viel Werbung macht und für den anderen ist es halt einfach nur ein Fantasy-Buch und sie sind froh für jedes, in Anführungszeichen, was sie verkaufen, machen damit jetzt aber keine Werbung, schreiben nicht irgendwie furchtbare Plakate, das Buch zum Film, wenn der Hobbit rauskommt, aber die sind halt einfach medial so präsent, dass man halt einfach der Hobbit kauft. Und dann kauft halt irgendwann jemand auch mal der kleine Hobbit. Und dann ist es aber die DTV-Ausgabe. Und da die Geschichte aber identisch ist, fällt es den meisten Leuten nicht auf. Es sei denn, du möchtest jetzt natürlich einen Grabenkrieg mit der Krieger und Wolfgang, wie hieß der zweite Übersetzer?
Walter Scherf.
Vom Zaun brechen. Maria.
Okay, also Sebastian Richards schreibt, hier ist wieder schön, dass wir zwei Übersetzungen haben. Schärf würde ich immer bei kleinen Kindern bevorzugen, ihn später aber Kriege in die Hand drücken.
Das ist natürlich sehr speziell, aber warum nicht?
Also ich habe auch
damit kennt er sich mit, ja aus.
Eben, ich habe auch mit der Schärf-Übersetzung angefangen als Kind und finde sie auch immer noch schöner als die
Kriege. Mir genauso.
Nur die Illustration nicht.
Ja, die sind ein bisschen sehr eigen, das stimmt schon, womit wir wieder bei Japan sind. Aber Tobias, du hast sehr schön gesagt, dass es sich bei dem Hobbit um ein Kinderbuch handelt. Wäre völlig richtig. Wäre es nicht toll gewesen, wenn irgend so ein Neuseeländer das auch so gesehen hätte und nicht gedacht hätte, das wäre epische Fantasy? Wäre das nicht toll?
Wenn du, ganz ehrlich, wenn du einfach dich ins Kino setzt und denkst, okay, es ist keine Buchverfilmung, es ist an ein Buch angelehnt, ist es sehr nette Popcorn-Unterhaltung.
Stimme ich Es ist ein schöner Fantasy-Film. Es hat nur nichts mit dem Hobbit zu tun, aber es ist ein guter, unterhaltender Fantasy-Film.
Ja, mit dem Typen, der damals bei Per Anhalt durch die Galaxis mitgespielt hat.
Ja. Und okay. Leider und genauso zu lang.
Stimmt.
Tobias, war das gerade die Tove Jansson-Illustration, die Variante? Ja, die ist so schön. Die will ich auch noch haben.
Wie ist halt gerade die finnische Hobbit-Ausgabe mit den Illustrationen von Tore Johansson heißt sie.
Jansson.
Die Autorin der Moomins.
Richtig. Wo wir übrigens gerade bei Übersetzungen ja noch sind, und speziell beim Hobbit, möchte ich ja noch mal eine Lanze brechen für diese lateinische Übersetzung, die ja auch ein Fanprojekt ist, die ich in der Hand gehabt habe, durchgeblättert habe und mich gefreut habe, wie viel von meinen Lateinkenntnissen doch noch da ist, was ich gar nicht gedacht hatte. Und wie viele Worte die da erfinden müssten, weil es im Lateinischen einfach nicht gibt. Ich sage nur Trollum, Neutrum, der Troll. Also das ist eines der geilsten Worte überhaupt. Ich habe mich riesig gefreut. Also das macht einfach Spaß. Ja genau, da ist sie. Hobbitus Ille.
Wie hält sie in die Kamera?
Ja. Das ist das Weihnachtsgeschenk für meinen Vater. Der lernt nämlich gerade nochmal Latein.
Perfekt. Ille halte ich da aber für überflüssig im Titel.
Ja. Auch bei dieser Übersetzung gibt es sehr kontroverse Diskussionen.
Oh ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob das Thema von dieser Folge ist.
Aber ich glaube, es ist einfach grandios, dass es sie gibt. Gibt es eigentlich auch eine klingonische Übersetzung?
Nein, noch aber nicht. Warte, wir haben, warte.
Elbisch, elbische Übersetzung, viel wichtiger.
Ja, da muss man ja nur ein bisschen tief flexen, das geht dann ja schon. Kann sowieso keiner lesen.
Elias holt irgendwas.
Also wir haben hier noch eine walisische Ausgabe, eine hawaiianische Ausgabe, eine walisische, eine altenglische Ausgabe müsste das, glaube ich, sein. Oh, also es
zeig
gibt
mal
sie,
bitte.
Gibt es aber, glaube ich, nicht.
Also es gibt hier diverseste Übersetzungen in fiktiven Sprachen.
Ah ja, nicht so fiktiv.
Ja, also ich mein jetzt,
Englisch ist nicht fiktiv und bei Englisch auch nicht.
Nein, ich meinte in keinen Sprachen, wie das Lateinische jetzt wirklich so massentauglich ist. Also wie gesagt, natürlich gibt es auch Hawaiianisch. Und es gibt auch gerade ein Übersetzungsprojekt schon längere Zeit in die Sprache der Maori in Neuseeland zu übersetzen. Und ist halt sehr interessant. Wie gesagt, Sophie, wenn du ja da bist, kannst du ja mal durchblicken. Also ich glaube, es müssten mittlerweile 53 unterschiedliche Hobbit-Ausgaben in den unterschiedlichsten Sprachen sein.
Also sei froh, dass du die eine Ausgabe nicht hast, mit der ich es mal zu tun hatte. Das war im letzten Jahrtausend, als ich meinen Zivildienst absolviert habe in einem Taubblindenzentrum. Da hatte jemand nämlich mal den Hobbit als Braille-Ausgabe. Und das war, wenn man das ins Regal stellen wollte, brauchte man mindestens einen guten 1,50 Meter.
Oh Gott.
Ja, Braille ist halt nicht wirklich platzsparend, ne?
Das stimmt.
Aber dafür aber haben das
schön,
die Blinden
dass
gelesen.
Das gibt.
Ja. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie das rechtlich gewesen ist. Wahrscheinlich nicht wirklich sauber, aber darum geht's ja nicht. Ich weiß auch von jemandem, der einer Taubblinden den gesamten Hobbit in die Hand gelormt, also Hand reingeschrieben hat, ne? Das ist langwierig.
Könnt ihr euch kurz benehmen, dann hole ich nämlich auch meine Lieblingshobbit aus gerade Bücher zeigen.
So, wir sind jetzt beim Werbeblog Show Your Hobbit.
Ich nehme euch mal eben kurz mit in das Hobbit-Regal.
Ja, ich will jetzt nicht rübergehen, aber
ich habe hier alles möglich, aber keine Hobbit-Ausgaben, die stehen im Wohnzimmer.
Ja, meine Lieblings-Hobbit-Ausgabe ist mit Widmung.
So, jetzt warte noch, ich zeige Maria jetzt. Ich wollte gerade ein Ratespiel machen, weil ich weiß ja, welches seine Lieblingsausgabe ist, aber was die anderen denn raten, was dann, welche Sprache deine ist.
Ja, jetzt zu spät.
Ich habe es nicht gesehen.
Dann darfst du raten.
Ich glaube, es hat niemand gesehen, ihr könnt also noch
wirklich
raten.
Oh, also ich glaube, es erkannt zu haben, aber
es ist nicht, dann, was du denkst.
Ich denke.
Chinesisch.
Nein.
Sophie?
Wie heißt es? Scheiße, ich hab vergessen, wie es heißt. In IPA? In so phonetischer Schrift?
Nein.
Christian?
Okay.
Also ich hätte jetzt gedacht, das wäre hebräisch.
Fast, es sind hebräische Buchstaben. Es ist, muss ich das halten? So.
Es ist jiddisch.
Richtig, es ist, ich komme mit dieser Kamera nicht zurück. Es ist jiddisch und wenn man jetzt das lesen könnte, dann würde man sehen, dass da der Hobbit steht.
Also ich habe die jiddische Ausgabe in lateinischer Schrift.
Genau, es gibt auch eine in lateinischer Schrift und ich möchte euch eigentlich das Cover zeigen.
Ist das Bauch am Himmel?
Ja, genau. Es ist wirklich wunderschön. Ich glaube, die Farben seht ihr nicht so wirklich. Ich habe sie auch Tobias damals bestellt. Immer wenn ich mir Bücher in den Hobbit in komischen Sprachen bestelle, bestelle ich Tobias gleich eine mit. Genau. Aber ich glaube, die gibt es auch noch, wenn ihr eine richtig schöne Ausgabe haben wollt.
Mhm. Sehr interessant ist auch die hier.
Ah ja, das ist die andere jiddische Ausgabe mit dem komischen Kinderbild drauf.
Ach, süß.
Oha. Ja.
Auch so kann man zur Illustration kommen. Illustration wurde auch eben als Thema vorgeschlagen für nächstes Jahr.
Oh, das ist
auch
mal sicher ein interessantes Thema, ja.
Dann müssen wir, glaube ich, mal das Video mit veröffentlichen, weil sonst wird das sehr lustig.
Also ich glaube, da könntest du auch definitiv Anko oder so für das Thema mal anfragen.
Ja.
Also Kunst wäre mit Sicherheit noch was. Ein sehr interessantes Thema. Vielleicht kommt es ja doch auf 12 Folgen nächstes Jahr.
Also wir hatten beim Stammtisch Schanofer mal die portugiesische Ausgabe und ihr dürft raten, wer sie mitgebracht hat.
Kerstin.
Nah dran, ganz nah dran.
Aber ja, auch Menschen hier haben, die DTG nicht so gut kennen, es war die Annika.
Die Dame in der Regie heute.
Die auch unseren einen Podcast, den Tollcast, moderiert. Gut. Dann denke ich, wir sind jetzt sehr weit abgekommen von wir diskutieren über Grabenkämpfe zu, wir halten schöne Bücher in Kameras. Tut mir auch leid an die Leute, die das nur im Podcast hören. Wir werden euch Links zu den Covern irgendwie in die Shownotes versuchen zu packen, sodass ihr euch die auch angucken könnt. So, ich schaue, ob im Chat noch irgendetwas ist, was ich vorlesen sollte. Wir werden gelobt, dass wir super interessante neue Informationen bringen. Vielen Dank dafür. Das ist unser Ziel und wir freuen uns, dass wir es erreicht haben.
Ja, und ganz kurz, es ist natürlich auch nochmal eine absolute Werbung für alle, die es nur im Podcast hören, hier einfach mit Voss abends mal vorbeizuschauen.
Oh ja, dazu würde ich auch gleich noch was sagen. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden den offiziellen Teil der Diskussion. Es hat sehr viel Spaß dieses Mal gemacht, gerade auch wegen der lebhaften Diskussion im Chat. Ich habe viele neue Namen gelesen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
So ein Ruderboot mit Laterne zum Beispiel.
Speedboot.
Genau.
Die geben sich einfach immer neue Namen. Das sind immer dieselben.
Sag ich doch.
Nein. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart, im Chat so fleißig wart und darum auch nochmal verbunden mit dem, was Tobias gerade gesagt hat. Die Talkshow ist konzipiert als Live-Format, wo eben einerseits Leute mit Mikrofon und Kamera diskutieren, andererseits Leute in Chat schreiben. Mittlerweile, und das sage ich jetzt als Maria, ist es dazu gekommen, dass die meisten Zuhörenden hier das im Talkcast nachhören, was vollkommen okay ist, weil nicht jeder hat abends Zeit, sich so eine Live-Show anzuschauen. Es ist aber so, dass immer, wenn viele Zuschauerinnen da waren, die fleißig in den Chat geschrieben haben, die Diskussion deutlich lebhafter und auch, ich fand immer, noch mal spannender war als sonst. Darum bitte ich die Leute, die das immer im Talkcast hören, vielleicht habt ihr ja mal Zeit, vorbeizukommen und live mitzudiskutieren. Und wir möchten auch gerne eure Meinungen hören zu den Themen und wissen, was ihr so denkt. Damit verbunden, was ihr so denkt. Wir haben jetzt auf Discord einen Feedback-Channel für die Talkshow. Also falls ihr irgendwelches Feedback habt, auch gerne für, was sollte im nächsten Jahr anders sein, dann gerne da reinschreiben. Oder wenn ihr Themenvorschläge habt oder wenn ihr euch melden wollt, könnt ihr es auch gerne da machen. So, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an die Leute auf dem Podium. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns, einige von euch sehe ich dieses Jahr nochmal wieder. Ich weiß nicht genau wann, aber ich glaube, auf jeden Fall Uli, das weiß ich.
Ich ja auch.
Ja, Tobias sehe ich sowieso ständig und höre ich ständig. dann vielen Dank an Katrin, die mir mit den Kommentaren geholfen hat, sodass ich dann nicht den Übersicht verliere. Und an Annika, die in der Regie gerade sitzt, weil Tobias ja vor der Kamera sitzen muss. Die nächste Talkshow findet am 17. November statt. Und zwar zum Thema, welche Denkanstöße zum Klimaschutz kann uns der Herr der Ringe heute noch geben? Wie die meisten von euch wissen werden, hat der Herr der Ringe seine große weltweite Popularität damit auch dem zu verdanken, dass sie von der Umweltbewegung in den 70er Jahren aufgegriffen wurde. Und die Leute da eben Tolkien und den Herr der Ringe für sich entdeckt haben und für ihre Ziele entdeckt haben und dann ihre Ideale in dieses Buch auch hineininterpretiert haben oder sie dort gesehen haben. Und jetzt möchte ich eben darüber reden, was kann es denn heute noch, wie können wir unsere Ideale an Naturschutz und so weiter heute noch in den Herr der Ringe reininterpretieren? Und da sind auch noch Plätze auf dem Podium dabei, also falls ihr gerne mal mitdiskutieren möchtet, mit Kamera, mit oder mit Foto und Mikrofon, dann meldet euch gerne. Und alle Infos findet ihr auf talkshow.de. Talkshow wie Talkshow, nur mit O. Und das war's. Ich sage tschüss, hab noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Wink, wink.
Tschüss. Tschüss. Danke fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Nächstes Mal.
Die Talkshow ist eine Online-Diskussionsrunde der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Im Nachgang bereiten wir die Folge für euch auf und veröffentlichen sie hier im Tolkcast, dem Podcast rund um Tolkien und seine Werke. Bis zur nächsten Folge des Tollcast wünschen wir euch eine tolkieneske Zeit. Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.